Apropos wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal kat.ch und dem Podcast «Laut und leis», der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft.
Am 4. November 2003 hat in Bern eine Pressekonferenz stattgefunden. Ein Komitee, das aus 12 Personen bestanden hat, hat den Startschuss gegeben für einen Abstimmungskampf.
Was die Anwesenden an Leid zu berichten hatten, war von derart unvorstellbarer Grausamkeit, dass sich in diesem Rahmen jede Diskussion über die Zweckmäßigkeit und die Folgen der Initiative von vorherein erübrigte.
Brigitte, Delian, Doris, Marlies, Paul, Raffaele, Regula, Doris und Anita haben wollen, dass die Schweizer Bevölkerung in 3 Monaten, am 8. Februar 2004, ihrer Initiative zustimmt. Der Volksinitiative, die eine lebenslange Verwahrung für extrem gefährliche und nicht therapierbare Sexual- und Gewaltstraftäter wollte. Es sind Doris Fetsch und Anita Schaban, die beiden Schwestern, die quasi schuld waren an dieser Initiative. An dieser Pressekonferenz auch dabei war eine junge Frau, Katja, Tochter von Doris Fetsch und Patentochter von Anita Schaban. Wegen ihr ist die Initiative letztlich lanciert worden.
Es wurde von den anwesenden Journalisten, sie wagten den Anwesenden, ob dem geballten Unglück kaum ins Gesicht zu sehen, keine einzige kritische Frage gestellt. Weil die damit verbundenen Argumente gegen das Volksbegehren unweigerlich wie eine Verhöhnung der Opfer und ihrer Angehörigen gewirkt hätte.
Die Initiative hat dann schliesslich zu einem Gesetz geführt, wo bis heute ein Problem ist und zu reden gibt.
Heute bei «Apropos». Eine Mutter und eine Tante wollen Gerechtigkeit. Und sie stellen die Schweizer Justiz vor ein Problem. Nachdem ihre Tochter und Nichte, Katja, vergewaltigt worden ist und nur knapp überlebt hat, wollen Doris Fetsch und Anita Schaban, dass das nie mehr jemandem passieren kann.
Ich habe einfach gedacht, wenn wir es nicht machen, dann macht es einfach sicher niemand. Ich konnte nicht einfach Faust im Sack machen und denken, es ist alles so schlimm und so, sondern ich wollte wirklich handeln. Und habe gedacht, nur wenn man kämpft, dann kann man etwas verändern.
Sie fangen 1998 an, Unterschriften zu sammeln für die sogenannte Verwahrungsinitiative. Wer ein besonders schweres Gewalt- und Sexualdelikt begeht, der soll nie mehr freikommen.
Das war ein Anliegen von einer kleinen, engagierten, leidberüften Gruppe von Müttern und Angehörigen von Opfern, die gefunden hat, extrem gefährliche, nicht therapierbare Sexual- und Gewaltverbrecher müssen lebenslänglich verwahrt werden. Und für die gäbe es auch keinen Hafturlaub und es gäbe keine frühzeitige Entlassung.
Über die Vorgeschichte von diesem Gesetz und warum es seit 15 Jahren in Kraft ist, aber erst einmal angewendet. Über das reden wir heute in dieser Folge vom «Apropos Crime Sommer». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tagi-Gerichtsreporter Thomas Hasler. Hallo Thomas.
Hallo Mirja.
Thomas, vor rund 30 Jahren findet eben die denkwürdige Pressekonferenz statt, wo die NZZ nachher schreibt, jede Form von Diskussion hege sich erübrigt angesichts von einer unvorstellbaren Grausamkeit. Diese Grausamkeit, die ereignet sich am 2. Februar 1996. Was passiert an diesem Tag?
Ja, gehen wir zurück ins 96. Das war ein Freitag. Der Karl-Heinz S., der war von Beruf Blechschneider, hat schon am Mittag seine Arbeit fertig gehabt. Er war ein Grenzgänger, der im Vorarlberg gewohnt und verheiratet war. Er hat im St. Gallischen gearbeitet, hat dort auch eine Geliebte gehabt. Und der ist an dem Nachmittag ziellos in Grabs rumgefahren. Dann hat er plötzlich, und das hat er später der Polizei erzählt, ein Mädchen auf einem Velo gesehen und hat den Drang verspürt, mit ihm Sex zu haben. Er ist dann mit dem Auto von seiner Ehefrau, wo er unterwegs war, hat er die 13-jährige Katja gezielt angefahren, hat sie verschleppt, vergewaltigt, zweimal vergewaltigt, hat sie massiv gewürgt und hat sie dann über eine Uferböschung in einen Bach abgeschmissen. Mhm. Er hat einen Stein nach ihr geworfen, einfach um zu schauen, ob sie sich noch bewegt. Katja hat sich totgestellt und hat überlebt.
Es ist nicht die erste Tat, die Karl-Heinz S. begeht.
Nein, das ist so, aber was zu dem Zeitpunkt noch gar niemand gewusst hat, ausser Karl-Heinz S., es war nicht seine erste Gewalttat. Er hat 4 Jahre vorher, 1992, hat er ein 11-jähriges Mädchen, Nina, vergewaltigt. Man hat ihn damals überprüft, weil er den gleichen Wagentyp gefahren hat wie der Täter, aber man hat ihm damals überhaupt nicht nachweisen können.
Also niemand weiss eigentlich, außer er selber, von seiner ersten Gewalttat. Jetzt im Fall von der Katja, die 13 ist, wie kommt man am Karl-Heinz S. auf die Spur?
Ja, auch da hat das Auto eine entscheidende Rolle gespielt. Er war damals ja mit dem Auto von seiner Frau unterwegs gewesen und das Plastikteil von dem Auto, das am Tatort zurückgeblieben ist, hat man festgestellt, dass es der Autotyp im Raum Feldkirch, wo er gewohnt hat, nur 27 Mal gibt. Mhm. Und dann hat man angefangen, natürlich gezielt nach ihm zu suchen. Und 4 Tage später, nach dieser brutalen Tat von Grabs, ist er dann am Zollübergang in Nofels verhaftet worden. Und der Rest hat dann die DNA-Auswertung natürlich ergeben.
Man findet also den Täter und ein Jahr später folgt das Urteil. Wie ist er verurteilt worden?
Ja, im Januar 1997 ist der Charlie vom Geschworenengericht, vom Landgericht in Feldkirch wegen versuchter Tötung an Katja und wegen mehrfacher Vergewaltigung Katja und Nina zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Und aufgrund von ihrer psychischen Störung hat man ihn in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. Das ist einfach ein Begriff, so ist das im österreichischen Rechtssystem, heisst das so. Bei uns wäre vielleicht wahrscheinlich Psychiatrie eingeliefert worden. Und noch im gleichen Jahr, im Herbst, dann hat das Oberlandesgericht in Innsbruck die Strafe auf 18 Jahre erhöht.
Die Presse die berichtet intensiv über den Fall damals. Was ist alles zu lesen rund um den Fall Karl-Heinz S.?
Es ist natürlich vor allem nachher eine Gerichtsberichterstattung im Vordergrund gestanden, wo sich der Boulevard gestützt hat. Es war natürlich klar, das Monster vom Rheintal ist dann der Charlie S. worden. Und es ist berichtet worden, wie er versteinert im Gerichtssaal gesessen ist, wie er in Tränen ausgebrochen ist, wie seine Geliebte, die hinter ihm gesessen ist, zitternd zusammengebrochen ist, wo sie das Urteil hat gehört, weil sie nicht glauben hat können, dass ihre heißgeliebte Charlie so eine grausame Straftat begangen hat. Wir würden dann vielleicht noch später hören, dass sie ihre Meinung dann um 180 Grad gedreht hat, wo es dann darum gegangen ist, ob der Typ je wieder aus dem Gefängnis rauskommt.
Mhm. Und all das auf der Titelseite von den Schweizer Boulevardmedien.
Selbstverständlich. So. Mit Bildern, was bei uns ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Selbst Bilder aus dem Gerichtssaal.
Auf der anderen Seite stehen Katja, ihre Mutter, Doris Fetsch, und ihre Patentante und Tante, Anita Schaban, das ist also die Schwester von Doris Fetsch. Wie reagieren sie auf den Angriff, den ihre Tochter glücklicherweise überlebt hat?
Also Anita Schaban hat bei verschiedenen Gelegenheiten erzählt, wie die beinahe Tötung von ihrem Patenkind durch einen Wiederholungstäter sie dazu gebracht hat, sich einmal mit dem Strafgesetz und dem Strafvollzug in der Schweiz zu beschäftigen.
Also ich muss sagen, mir macht es ein bisschen Sorgen, weil ich gesehen habe, was für Täter das da jetzt therapiert werden.
Und sie hat dann gesagt, ihre Sicht dann plötzlich klar geworden, dass die Bevölkerung in der Schweiz nicht genügend geschützt sind vor Tätern, die extrem gefährlich sind und die ein hohes Rückfallrisiko haben. Und sie hat dann zusammen eben mit ihrer Schwester, mit der Doris Fetsch, eine Selbsthilfegruppe gegründet, «Licht der Hoffnung» hat die geheissen. Und wir haben es ja schon gehört, im November 1998 haben sie dann die Unterschriftensammlung für ihre Initiative gestartet.
Was sind das für zwei Frauen, die Doris Fetsch und die Anita Schaban? Wie muss man sich die vorstellen?
Es sind eigentlich zwei ganz normale Frauen, wie es immer gibt, die einfach durch eine unglaubliche Tat eine Art wie die Öffentlichkeit gespielt worden sind, die plötzlich einen Inhalt in ihrem Leben gefunden haben, wo sie einfach überzeugt sind, wir müssen an dem System, wir müssen an dieser Situation etwas ändern. Und mit einem unglaublichen Einsatz das auch durchgebracht haben. Wir würden dann auch hören, welcher Erfolg das die Initiative gehabt hat und so weiter. Und egal, wie man zu dieser Initiative steht, ob man die gut oder schlecht findet, es ist wirklich bewundernswert, mit welcher Energie sie das durchgezogen haben und zum Teil auch gegen die politische Widerstand gegen Widerstand von Fachleuten, haben sie unbeirrt an ihrem Ziel festgehalten.
Entweder ist ein Partei, sind ein Parteien vorgegeben worden oder es ist eine Betroffenheit vorgegeben worden. Also es ist nie eigentlich um die Sache gegangen, sondern immer um den Hintergrund. Vor allem auch, ja, was wenn zwei Hausfrauen aus dem Rheintal da mit so einer Initiative überhaupt anfangen.
Sie haben sie sogar so weit getrieben, dass, wo sie gesehen haben, dass sie von rechtsbürgerlichen Kreisen vereinnahmt würden. Alle Politiker quasi rausgeschossen haben aus dem Komitee und ein neues Komitee gegründet hat, das nachher nur noch aus Opfern, aus Hinterbliebenen, aus Angehörigen von Opfern bestanden hat.
Komm, wir reden gerade über die Initiative und ihren Erfolg. Was genau haben die beiden Frauen wollen mit der Erfolgsinitiative erreichen? Was war ihr Anliegen gewesen?
Das Ziel ist natürlich klar gewesen, sie haben wollen, dass sehr gefährliche und nicht therapierbare Gewalt- und Sexualstraftäter einfach schlichtweg nie mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Und die Normalverwahrung, die wir ja kennen, die hat ihnen nicht genügt, weil sie einfach Zweifel hatten. Jedes Jahr muss Fachleute überprüfen, ob Verwahrung fortgesetzt wird, ob sie aufgehoben wird und so weiter. Und wenn sich dann mal ein Psychiater irrt und einem von diesen Tätern freigelassen wird und dann wieder jemanden umbringt oder eine Frau oder ein Kind vergewaltigt, ja, was denn? Mhm. Frau Schaban hat einmal gesagt, es gibt keinen Therapeuten, keinen Gutachter, der einem Täter hinter die Stirn blicken kann. Alle anderen Behauptungen sind Allmachtsfantasien. Schon deshalb gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Und die haben sie eigentlich wollen, die Sicherheit.
Das heisst, sie haben nicht einfach nur, sage ich jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, eine Verwahrung wollen, sondern eine lebenslange Verwahrung. Das Thema der Gutachten, wo du angesprochen hast, das ist ja in dieser Zeit riesig. Das hat auch mit einem Fall zu tun, der sich etwa 5 Jahre vor dem Angriff auf Katja ereignet hat. Was war damals los gewesen?
Ja, du sprichst den Zolligenberg-Mord von Ende Oktober 1993 an.
Zolligenberg trauert. Hunderte gedachten heute Abend mit einem Fackelzug der Ermordeten.
Damals hat der Erich Hauert die 20-jährige Pfadiführerin Pascual Brumann im Zolligenberg umgebracht und nachher im Waldboden verscharrt.
Ein Kreuz mitten im Wald von Zollikon. Ein Mahnmal der Freunde von Pascual Brumann. Wenige Meter von hier entfernt wurde die 20-jährige Frau ermordet.
Der Hauert, der im Übrigen nächstes Jahr 65 wird, hat zu dem Zeitpunkt bereits 11 Vergewaltigungen und 2 Sexualmorde gehabt und ist wegen diesen Delikten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und eigentlich auch im Gefängnis gewesen.
Etwas unterscheidet diesen Mord von anderen. Er ist begangen worden von einem Sexualmörder auf Hafturlaub. Der Mord von Zolligenberg wirft Fragen auf. Wie wollen wir in Zukunft mit solchen Tätern umgehen?
Dem Hauert hat man den Strafvollzug schon nach wenigen Jahren gelockert. Er hat unbegleitete Ausgänge bekommen. Und bevor es zur fatalen Begegnung mit der Pascual Brumann gekommen ist, hat der Hauert schon über 100 unbegleitete Ausgänge gehabt, wo nie etwas passiert ist. Mhm. Der Fall ist meines Erachtens nicht das Problem von einer falschen Gutachtung, sondern das Problem war, dass er damals einem üblichen Umgang entsprochen hat, selbst mit äußerst gefährlichen Straftätern. Ich erinnere mich auch an einen Fall von einem Mann, der man aus der Verwahrung entlassen hat und wenige Tage nach der Entlassung hat er eine Frau zu Tod gewählt. Das war noch vor dem Zolligenberg-Mord, das war Ende der 80er Jahre. Und in einer Gerichtsverhandlung hat das Gericht der damalige Psychiater gelassen und hat gefragt, um Himmels Willen, was hat euch dazu gebracht, so einen Menschen freizulassen? Und der Psychiater hat relativ ungerührt geantwortet, das sei absolut normal. Im ersten Jahr sind die Leute hinter den Mauern. Im zweiten Jahr sind sie eine Art in einem offenen Vollzug, sofern das erste Jahr ohne Störung verlaufen ist. Und im dritten Jahr werden die praktisch rausgestellt. So ist man damals mit Verwahrten umgegangen. Und das war damals Anfang der 90er Jahre der normale Umgang gewesen mit Verwahrten. Und das hat sich natürlich radikal verändert.
Ich glaube, es ist richtig. Es ist eine Frage, die wir alle uns müssen dieser stellen, oder? Was für Risiken dürfen wir eingehen, wenn wir eingehen und so weiter. Darum,
es ist nicht einfach. Es war damals nicht nur der normale Umgang. Durch so Fälle ist natürlich auch in der Öffentlichkeit die Frage riesig gewesen, wie man mit so gefährlichen Straftätern umgeht. In dieser Stimmung starten jetzt die beiden Frauen, Doris Fetsch und Anita Schaban, ihre Unterschriftensammlung für eine lebenslange Verwahrung. Wie erfolgreich sind sie mit dem Vorhaben?
Ja, die sind sehr erfolgreich gewesen. Statt der nötigen 100'000 Unterschriften haben sie, wir können schnell nachschauen, 194'390 Unterschriften angeschafft, dass sie nachher dann fast bei 200'000 Unterschriften gelandet sind.
Das Ganze bekommt also wirklich Schub. Es löst eine riesige Debatte aus in der Schweiz. Es stehen sich da Expertinnen und Experten auf der einen Seite, auf der anderen Seite Betroffene. Wie haben sich denn die Pro- und Kontralager verteilt?
Also die Haltung der BefürworterInnen kann man eigentlich auf folgende Aussage zurückführen, wo auch natürlich gesagt worden ist damals im ganzen Abstimmungskampf. Es sei unsere Pflicht, Kinder und Frauen vor nicht therapierbaren Wiederholungstätern zu schützen. Und wir dürfen uns mitschuldig machen, wenn wir akzeptieren, dass immer wieder Gewaltverbrechen passieren, die man hätte können verhindern können, wenn man die Leute nicht rausgelassen hätte aus dem Gefängnis. Das war so quasi die Grundhaltung der Befürworter, die auch für viele Leute nachher auch das Motiv war, zu sagen, da bin ich sehr dafür. Die Haltung der Gegner ist ein bisschen schwieriger, weil es ist natürlich sehr auf einer technischen Ebene war. Die einen haben auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen und haben gesagt, im Absatz 5 heisst, jede Person, die Freiheit verloren hat, hat das Recht, zu beantragen, dass das Gericht innerhalb von einer kurzen Frist entscheidet, ob die Haft der Freiheitsentzug rechtmäßig ist. Und aus dem heraus hat man abgeleitet, dass man am Freiheitsentzug vor allem einen, der natürlich mit einer Massnahme zu hat, nicht mit einer Strafe, regelmäßig muss überprüfen. Das ist aus der Europäischen Menschenrechtskonvention abgeleitet. Und dann hat es noch ein anderes Argument gegeben, wo man gesagt hat, die gerichtlichen Psychiater sind fachlich gar nicht in der Lage zu sagen, ja, der ist die nächsten 30, 40, 50 Jahre bis ans Lebensende gar nicht therapierbar. Ist ja auch komisch auf eine Art, oder? Weil Psychologie und Psychiatrie geht ja eigentlich davon aus, dass ein Mensch veränderbar ist über die Zeit hinweg. Mhm. Und das ist dann das zweite Argument, wo mehr von den Fachleuten hergekommen ist, aber natürlich auch sehr ein nüchtern, sehr ein sachliches Argument ist.
Mhm. Also man hat die Sachlichkeit auf der einen Seite, die Emotionalität auf der anderen Seite. Wie endet denn der Abstimmungskampf am Schluss?
Ja, am 8. Februar 2004 wird der Initiative zugestimmt.
Unheilbare, hochgefährliche Straftäter sollen bis an ihr Lebensende weggesperrt werden. Gegen Bundesrat, Parlament und nahezu alle Parteien haben Volk und Stände die Verwahrungsinitiative deutlich angenommen.
56,2% haben Ja gesagt, 19, 5 Zweitel Kantone haben zugesagt. Wir haben nachher bei einer Analyse festgestellt, dass die Personen, die sich selber der äußeren Linken zurechnen, die haben mit 68% Nein gesagt. Und die Leute, die sich der äußeren Rechte zurechnen, die haben mit 87% Ja gesagt. Und die Leute, die sich politisch in der Mitte verorten, bei denen war der Ja-Stimmenanteil bei 60%.
Es geht gerade weiter nach der Werbung.
«Laut und leis» ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer gescheiten Debatte, Sandra Leis lädt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand rausschauen und etwas zu sagen haben. Der Podcast «Laut und leis» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch/podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Thomas, kannst du dir erklären, wieso die Initiative so erfolgreich war damals?
Es gibt meines Erachtens vier Gründe dafür. Das eine ist, dass die Initiative auch von einer medialen Begleitung profitiert hat, weil in den Medien kaum ist irgendetwas Gravierendes passiert, ist natürlich auch breit berichtet worden. Und in dem Zusammenhang ist auch immer wieder die Initiative thematisiert worden, wenn es um Kindesmissbrauch oder wenn es um die Tötung von Frauen gegangen ist und so weiter. Der zweite Grund ist, die Initiative hat ein populäres Anliegen vertreten, wo man sich eigentlich problemlos dahinter stellen kann. Es geht um den Schutz von unserem Kind vor gefährlichen Tätern. Da kann man doch einfach schlicht nicht dagegen sein. Und dann kommt auch dazu, dass die Unterstützung von dem Anliegen einem natürlich auch leichter fällt, wenn man genau weiss, ich bin selber von dem gar nicht betroffen. Weil man nicht selber in die Kategorie von der gefährlichen Sexual- oder Gewaltstraftäter gehört. Mhm. Zum Dritten, ich glaube, dass das Anliegen auch davon profitiert hat, dass die Bevölkerung die Tragweite von deren Entscheidung nicht kennt hat. Sie nicht gewusst hat, was mit der Annahme von ihrer Initiative tatsächlich passiert. Einfach weil das nötige Fachwissen, zum Beispiel der Unterschied von Strafe und Massnahme, nicht vorhanden ist, dass man nicht hätte beurteilen können, welche Konsequenzen eine Strafe oder eine Massnahme hat. Das hat im Übrigen auch die Abstimmungsanalyse gezeigt. Die Hälfte von denen, die Ja gesagt haben, haben gesagt, sie hätten Ja gesagt, weil es um eine gerechte Strafe ging, also um Vergeltung und um Abschreckung von potenziellen Tätern, die wichtig sind. Und sogar 90% haben sich der Meinung angeschlossen, sexuell motivierte Kindermörder müssten auf jeden Fall bis ans Lebensende in der Schloss und Riegel bleiben. Und der vierte Punkt darf man einfach nicht unterschätzen, dass kritische, warnende Stimmen einfach schlichtweg keine Chance hatten, sich Gehör zu verschaffen. Wir haben ja gehört, es war praktisch unmöglich gewesen, den emotionalen, aus persönlicher Betroffenheit vorbereichten Argument nüchterne, sachliche Faktenwellen entgegenzuhalten. Da ist man einfach schlichtweg auf verlorenem Posten gewesen.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal darüber reden, was steht denn jetzt genau in dieser Initiative und was ist das Problem mit dem, was dort drin steht?
Also drin steht, tut das extrem gefährliche und nicht therapierbare Sexual- und Gewaltstraftäter bis ans Lebensende verwahrt werden. Eine frühzeitige Entlassung oder Hafturlaub ist ausgeschlossen. Und erst wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, dass der Täter keine Gefahr mehr ist für die Öffentlichkeit, dürfen wir ein Gutachten erstellen zur Frage, kann man den Täter entlassen oder kann man ihn nicht entlassen. Und diese Beurteilung muss von zwei unabhängigen Fachleuten vorgenommen werden. Und was auch noch dazu kommt, ist, wird die Verwahrung aufgehoben und passiert ein Rückfall, dann haftet die Behörde, die die Verwahrung aufgehoben hat.
Und das Problem?
Ja, und das Problem besteht darin, dass das alles Begriffe sind, wo man eigentlich keine Ahnung hat, was damit gemeint ist. Also, wie definiert man Sexual- und Gewaltstraftäter? Was ist ein Sexualtäter? Ab wann gilt Gewalt? Ich meine, es ist schon Notfügen, ist eigentlich Gewalt, oder? Ist das damit gemeint? Wahrscheinlich nicht. Das Zweite ist, was bedeutet extrem gefährlich? Und was bedeutet nicht therapierbar? Und dann noch neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Was versteht man unter dem? Keine Ahnung. Und die schwierigste Frage, wann ist ein Straftäter keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit?
Wieso ist das die schwierigste Frage?
Es ist letztlich die entscheidende Frage, so die 1-Million-Franken-Frage, wann ist ein Straftäter keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit? Eine Prognose über zukünftiges Verhalten ist immer eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Und damit letztlich nichts anderes als eine mathematische Frage. Und über diese Frage muss die Gesellschaft entscheiden. Lass mich ein Beispiel machen, um zu zeigen, wo das Problem liegt mit der Gefahr gegenüber der Öffentlichkeit. Frage: Lassen wir einen Straftäter aus dem Gefängnis oder aus der Verwahrung, wenn uns Fachleute mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, bei ihm besteht nur eine Gefahr von 5%, dass er rückfällig wird? Wir können garantieren, dass er zu 95% nicht rückfällig wird, dass nichts passiert. Was ist jetzt die Konsequenz, wenn wir sagen, nein, die 5% sind uns zu viel, der lassen wir drinnen. Rein rechnerisch bedeutet das, wenn du 100 Straftäter hast, wo alle ein Rückfallrisiko von 5% haben, bedeutet das, 5 Täter würden rückfällig, 95 bleiben straffrei. Weil man aber nicht vorhersagen konnte, welche 5 Täter rückfällig würden, heisst das, 95 Täter hocken weiterhin völlig zu Unrecht. Ihre Verwahrung.
Das ist die eine Seite, die gesellschaftliche Abwägung, wie sehr man das Risiko möchte eingehen. Die andere Seite ist die Rechtsprechung. Vor ziemlich genau 15 Jahren, 2008, ist das Gesetz dann schlussendlich über die lebenslange Verwahrung in Kraft getreten. Wie oft ist denn bisher eine lebenslange Verwahrung ausgesprochen worden?
Ich kann das nicht genau sagen. Sie ist einige Mal ausgesprochen worden. Aber was sicher ist, ist, sie ist nur ein einziges Mal rechtskräftig worden. Und zwar beim Mike A. Der ist wegen Vergewaltigungen schon x Jahre im Gefängnis gehockt und der hat im Herbst 2008, also im gleichen Jahr, wo das Gesetz in Kraft treten ist, eine Sexarbeiterin umgebracht. Und der ist im Jahr 2010 vom Bezirksgericht Weimfelde mit 20 Jahren bestraft worden und es hat eine lebenslänge Verwahrung angeordnet. Rechtskräftig ist der Entscheid darum geworden, weil der Mike A. darauf verzichtet hat, das Urteil anzufechten, er war damit einverstanden gewesen. Alle anderen lebenslänglichen Verwahrungen, die bisher von irgendeinem Gericht angeordnet worden sind, sind aufgehoben worden, spätestens vom Bundesgericht.
Und wieso ist das so? Wieso hebt das Bundesgericht schlussendlich die lebenslangen Verwahrungen auf?
Das Bundesgericht hat gesagt, ja, im Gesetz drin steht dauerhaft lebenslang nicht therapierbar. Und das Bundesgericht sagt, untherapierbar heisst bis ans Lebensende nicht therapierbar. Und der Zeithorizont übersteigt natürlich die fachlichen Möglichkeiten von forensischer, also das heisst von gerichtlicher Psychiatrie. Einer der führenden forensischen Psychiater im deutschsprachigen Raum, der Norbert Nedopil, hat in seinem Standardwerk gesagt, Kriminalprognosen auf Lebenszeit seien mit erfahrungswissenschaftlicher Methode nicht zu begründen. Und die Möglichkeit, menschliches Verhalten wissenschaftlich vorherzusagen, sind nur für einen überschaubaren Zeitraum möglich. Ja, also wie soll man bei einem Täter, der vielleicht noch 40 Jahre lebt, der vielleicht noch 50 Jahre lebt, voraussagen, dass er bis ans Lebensende nicht therapierbar ist? Und das kann ich nicht voraussagen, also kannst du das Gesetz letztlich nicht anwenden.
Wenn wir jetzt zurückkommen auf die Frage, heisst das alles im Endeffekt, dass wir etwas in der Verfassung haben, wo wir in der Praxis aber auch gar nicht anwenden können, oder? Und was sagt die ganze Diskussion rund um die Verwahrung über unser gesellschaftliches Verständnis vom Bestrafen, vom Strafen?
Ja, das sagt meines Erachtens zunächst einfach einmal etwas aus über das fehlende Verständnis und Wissen vom Schweizer Strafsystem. Ich habe ja gesagt, ich finde die Initiative «Lebenslange Verwahrung» ist eine Fehlkonstruktion, weil sie das falsche Mittel gewählt haben. Der entscheidende Unterschied von Strafen und Massnahmen. Eine Strafe kommst du über von einer Straftat, die du begangen hast, und die ist entweder 5 Jahre über oder 10 Jahre oder sogar lebenslänglich, aber es ist eine Strafe, wo mit einer Zeit verbunden ist. Und daneben gibt es sogenannte Massnahmen, wie zum Beispiel die Verwahrung oder eine stationäre Therapie. Und die wird angeordnet, zum Beispiel die Verwahrung, weil es notwendig ist, dass die Öffentlichkeit von dieser Person gesichert wird. Das heisst, der Täter sitzt seine Strafe ab, und wenn er dann noch so gefährlich ist, dass man ihn nicht rauslassen kann, muss er in die Verwahrung. Aber er hat die Strafe für das, was er gemacht hat, verbüßt. Er hockt jetzt in der Verwahrung, weil man Angst hat, dass er eine Straftat begeht, die er noch gar nicht begangen hat. Das ist eine Art wie Präventivhaft, muss man sich das vorstellen. Das heisst, in Konsequenz, wenn der Grund für die Verwahrung wegfällt, wenn der Mensch, warum auch immer, nicht mehr gefährlich ist für die Öffentlichkeit, darf man ihn nicht mehr drinnen lassen. Man muss zwingend ihn rauslassen, egal wie gefährlich das er ursprünglich eingeschätzt worden ist. Aber die Initianten wollen ja, dass der nicht mehr rauskommt. Also wäre es konsequenter gewesen, sie hätten nicht auf dem Massnahmerecht eine Initiative gemacht, sondern auf dem Strafrecht. Sie hätten zum Beispiel gesagt, bis 1971 ist Mord lebenslänglich gewesen. Dann hat man es ausgewittert vom Strafrahmen her. Man hätte ja können eine Initiative machen, dass extrem gefährliche, rückfallgeförderte Sexual- und Gewaltstraftäter zwingend mit einer lebenslänglichen Strafe bestraft werden. Und dann hätte man auch nochmal eine Initiative machen können, dass es nicht möglich ist, bei einer lebenslänglichen Strafe oder schon nach 15 Jahren eine bedingte Entlassung, hätte man sagen können, okay, ihr dürft zuerst mal Antrag auf bedingte Entlassung nach 25 oder nach 30 Jahren stellen. Wenn ihr wollt, dass die Leute drinnen bleiben, dann hättet ihr müssen nach meiner Auffassung auf der Ebene der Strafe argumentieren und nicht auf der Ebene der Massnahmen. Weil wenn der Grund der Massnahmen wegfällt, gibt es nichts mehr, wo man einen Menschen im Gefängnis könnte behalten oder in Verwahrung.
Thomas, gehen wir noch mal zurück zu dem Fall, wo wir damit eingestiegen sind. Der Fall von Karl-Heinz S., dem Täter, wo nachher wegen ihm Doris Fetsch und Anita Schaban die Initiative angestoßen haben. Was ist aus ihm geworden?
Der Charlie S. hockt seit dem Februar 1996, also seit seiner Verhaftung, im Gefängnis und hätte rein von Strafe her seine Strafe im 2014 eigentlich bereits abgesessen. Und wenn ihm noch der 2/3 zu gut gekommen wäre, hätte man ihn schon im Jahr 2008 können freilassen. Es ist beides nicht passiert. Er hat ja den Antrag auf Entlassung gestellt und die ist im Oktober abgelehnt worden. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass er im Frühling 2014 noch nicht in Freiheit war. Ich halte es durchaus für möglich, dass er jetzt noch im Gefängnis ist, weil die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, das ist in Österreich eine sogenannte vorbeugende Massnahme. Und solche Massnahmen werden in Österreich auf unbestimmte Zeit angeordnet und so lange vollzogen, wie ihr Zweck das erfordert. Und darum wäre möglich, dass der Charlie S. auch jetzt noch nicht in Freiheit ist.
Hat denn bei ihm die Möglichkeit von einer lebenslangen Verwahrung überhaupt einen Unterschied gemacht?
Nein, ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn jetzt er in der Schweiz verurteilt worden wäre und nicht in Österreich, weil, wie gesagt, wenn er die Strafe vollbüßt hat und er wäre dann eigentlich in Verwahrung, muss die regelmäßig überprüft werden. Wenn Fachleute feststellen, dass er weiterhin gefährlich ist, kommt er einfach nicht raus. Und in dem Moment, wenn die Fachleute sagen, der Typ ist, weiss der Teufel warum, der ist geheilt oder der ist völlig ungefährlich, was natürlich möglich ist, wenn, wir haben ja heute in den Gefängnissen haben wir zum Teil eine Überalterung, wenn du Straftäter hast, der 80 Jahre alt ist oder noch älter und kaum mehr auf den Beinen steht, dass der ein 13-jähriges Mädchen vom Velo holt, ist relativ ausgeschlossen, oder? Also einfach aufgrund von dem kann einer auch plötzlich ungefährlich werden, weil er einfach körperlich nicht mehr in der Lage ist, überhaupt so Straftaten zu begehen. Dann gibt es auch keinen Grund mehr, den in der Verwahrung zu behalten. Und solange dass er nicht zumutbar ist der Öffentlichkeit, bleibt er drinnen. Das kann lebenslang sein. Das lässt unsere heute Normalverwahrung problemlos zu, auch lebenslang. Wir wissen ja, es würden relativ wenig Leute aus der Verwahrung entlassen. Unter anderem auch als Reaktion natürlich auf die Initiative. Und wenn einer schlichtweg nicht mehr in der Lage ist, ein schweres Delikt zu begehen, dann gibt es keinen Grund mehr, der im Gefängnis zu
halten. Wenn man aus der Perspektive von Doris Fetsch und Anita Schaban auf die Initiative schaut und auch von der Katja, ist ja die Absicht ein Stück weit gewesen, mit dieser lebenslangen Verwährung, die gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftäter wegzusperren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich aber ja ganz klar auch gegen die Gutachterinnen und Gutachter gerichtet, die beurteilen müssen, wenn jemand wieder rauskommt. Hat sich in dieser Hinsicht etwas verändert seit dieser Verwahrungsinitiative?
Die Angst, dass sich ein Psychiater irrt und aus Versehen jemand rauslässt und der wieder rückfällig wird, das war ja eines der Motive, um überhaupt die Initiative zu machen. Mit der lebenslänglichen Verwahrung oder lebenslangen Verwahrung lösen wir das Problem in dem Sinne ja nicht, dass es wieder Psychiater sind, die letztlich entscheiden müssen, wie geht es mit dem Mensch weiter. Bleibt er dort drin oder bietet man dem eine Therapie an? Man kommt um die Psychiater, um die forensische Psychiatrie, kommt man einfach schlichtweg nicht um. Also wenn es um Sexual- und Gewaltstraftäter geht, dann hat einfach die forensische Psychiatrie einen wichtigen, ich würde sagen, vielleicht sogar entscheidenden Einfluss auf die Art vom Strafvollzug, aber auch auf allfällige Lockerungen im Strafvollzug, auf Entlassungen, auf Therapien, auf Verwahrung und so weiter. Also ob jemand aus dem Strafvollzug rauskommt, aus einer therapeutischen Massnahme oder aus einer Verwahrung, da sind die Anforderungen unterschiedlich streng, keine Frage. Aber um eine fundierte, möglichst fehlerfreie und nach allen Regeln der Wissenschaft, das so schön heisst, erstellt die Analyse durch die forensische Psychiatrie, kommt man in keinem von diesen Fällen drumherum. Aber weil Menschen selbst bei grösstem Bemühen einfach nicht fehlerfrei sind, gibt es ein kalkulierbares Restrisiko. Und nach meiner Meinung muss die Gesellschaft bereit sein, das kalkulierbare Restrisiko zu tragen. Weil die Alternative, die möchte ich eigentlich gar nicht denken. Die Alternative ist eine menschenunwürdige Justiz und sind überfüllte Gefängnisse.
Danke vielmals, Thomas, für die Geschichte und die Einordnungen.
Danke dir, Mirja.
Mehr Inhalte zu den Verwahrungsinitiativen und zu Schweizer Verbrechen, das findet ihr jetzt auf der Webseite und in der App vom Tagi. Und wer noch mehr möchte in die Frage eintauchen, wie wird eigentlich ein Mensch zum Täter oder zur Täterin, dem kann ich den Podcast «Hinter der Tat» empfehlen. Der Gutachter und Forensiker Frank Urbaniok redet dort über 5 Fälle, die er selber begleitet hat. In der aktuellen, 3. Folge über einen Schmuckräuber, wo in der Schweiz 5 äußerst brutale Überfälle begangen hat und wo die Frage im Raum gestanden ist, wieso greift ein Mensch zu so extremer Gewalt. Den Podcast gibt es mit einem exklusiven Vorabzugriff für alle, die ein Abo haben vom Tagi oder von einem anderen Tamedia-Titel. Wer noch kein Abo hat, für den gibt es vom Tagi ein Spezialangebot. Den kann man nämlich 3 Monate zum Preis von 1 Monat lesen und hören. Alle Infos dazu findet ihr auf podcast.tagesanzeiger.ch. Und auch bei «Apropos» gibt es nächste Woche mehr zu Schweizer Verbrechen. Der Philipp Loser redet dann nämlich mit dem Andreas Dobler über einen terroristischen Mord von der RAF, der sich in den 80er Jahren mitten in Zürich im Schopville am HB abgespielt hat. Das hört ihr in einer Woche und am Montag die nächste Folge von «Apropos». Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.